IGEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von IGEFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association. Ich bin Christina Nagler und freue mich, euch zur vierten Episode unserer neunten Staffel begrüßen zu dürfen. Heute beschäftigen wir uns mit einem zentralen Thema der Produktentwicklung, nämlich der galenischen Entwicklung von Arzneimitteln. Dazu habe ich eine besondere Gesprächspartnerin eingeladen, Dr. Fatima Bikane. Fatima ist promovierte Apothekerin und arbeitet bei unserem Schwesterverband Pharma Deutschland, wo sie die Stabsstelle für pharmazeutische Entwicklung leitet. Mit ihrem tiefen Fachwissen und ihrer Erfahrung in der Entwicklung von Arzneimitteln ist sie heute genau die richtige Person, um uns dieses spannende Thema näher zu bringen. Fatima, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
Ja, hallo Christine, ich freue mich auch, hier bei dir zu sein.
Fatima, danke, dass du heute hier bist und ich möchte ganz, ganz vorne anfangen, nämlich bei der galenischen Entwicklung. Kannst du uns erklären, was man darunter genau versteht und welche Unterschiede es in der Darreichungsform gibt?
Ja, vielen Dank, liebe Christine. Ich freue mich auch, heute bei dir sein zu dürfen. Vielen Dank auch für die freundliche Einladung und die Einführung. Ja, ich freue mich auch über den Austausch zu meinem Lieblingsthema. Vielleicht als Einstieg zunächst den Begriff Galenik etwas näher definieren. Das ist eventuell nicht jedem geläufig. Dieser Begriff leitet sich aus dem Griechischen, so wie viele andere auch im Bereich Pharmazie und Medizin. Galenus von Pergamon war nämlich ein griechischer Arzt, Apotheker und Naturforscher, der im 2. Jahrhundert nach Christus lebte und auch pharmazeutische Schriften verfasste. Der Name Galenik geht also auf diesen Arzt Galenus zurück. Die Galenik, also als Teilbereich der Pharmazie, bezeichnet also die Lehre von der Zusammensetzung und Zubereitung bzw. Herstellung von Arzneimitteln. Früher fand ja die Herstellung ausschließlich in der Apotheke statt und das auch nach genauen Vorgaben von ärztlichen Verschreibungen, also von Rezepten. Nach und nach verlagerte sich die Herstellung in den industriellen Maßstab, also in den industriellen Bereich. Und der Name Galenik wurde nicht ersetzt, aber erweitert durch die Bezeichnung pharmazeutische Technologie. Das hört man heutzutage etwas öfters. Also die traditionelle Bezeichnung Galenik wird zwar nach wie vor verwendet, aber etwas weniger. Man findet weitere Begriffe, die das Gleiche im Grunde meinen, also Arzneiformenlehre, Arzneiformtechnologie und so weiter. Pharmazeutische Technologie haben wir gesagt, pharmazeutische Verfahrenstechnik gibt es auch, aber die meinen weitestgehend dasselbe. Ja, das ureigenste Anliegen der Galenik oder einer galenischen Entwicklung war vom Alters her Arzneistoffe beziehungsweise Wirkstoffe zu geeigneten, gebrauchsfertigen Arzneizubereitungen beziehungsweise Darreichungsformen zu verarbeiten und damit eben Applikationsformen zu schaffen, die an der Patientin eben zur Anwendung kommen. Die Galenik kümmert sich also darum, den Arzneistoff mit geeigneten Hilfsstoffen in die richtige Verpackung sozusagen zu bringen. Das könnten zum Beispiel Tabletten sein, das können Dragees, Kapseln, Lösungen und so weiter oder Wirkstoffpflaster. Also die Palette ist wirklich groß. Und die galenische Verpackung, so wie wir sie jetzt genannt haben, bestimmt dann, in welche Form der Wirkstoff verabreicht wird. Also die häufigsten Darreichungsformen, um nochmal kurz darauf einzugehen, sind beispielsweise die per Oral eingereicht werden, also durch die Mundhöhle. Also da sind hauptsächlich Tabletten, Kapseln, Dragees, die nennt man auch feste Oralia, also feste orale Darreichungsformen. Es gibt natürlich auch flüssige per Oralia, wie Hustensäfte beispielsweise. Wir haben weitere Darreichungsformen, die wie Salben und Cremes zu kutanen Anwendungen, also das heißt auf die Haut angebracht. Es gibt Wirkstoffpflaster zur transdermalen Anwendung. An der Stelle wird der Wirkstoff natürlich über die Haut in die Blutbahn durchgehen. Man kennt die Spritzen, die entweder subkutan unter die Haut angewendet werden oder intramuskulär in einen Muskel. Oder gibt es auch Spritzen bzw. Infusionen, die intravenös in eine Vene, genau so heißt das, appliziert werden. Nasensprays, die nasal eingesetzt werden. Es gibt Zäpfchen zur rektalen Anwendung, Inhalativa, die werden pulmonal, also über die die tieferen Atemwege in die Blutbahn gelangen. Man kennt die Asthmasprays beispielsweise.
Vielen Dank für den langen Ausflug. Wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Herzlichen Dank. Welchen Einfluss hat die Galenik auf die Wirkung und vielleicht auch auf die Sicherheit eines Arzneimittels? Und wie wirkt sich das auf andere Aspekte, wie zum Beispiel auch die Compliance der Patienten aus?
Ja, der Sicherheit, also der Begriff, muss man vielleicht etwas genauer definieren. Und das hat viel mit Verträglichkeit zu tun, mit Wirkungseintritt, mit der Wirkungsintensität, Wirkungsdauer. All diese Parameter könnte man auch zusammenfassen, unter Sicherheit eines Arzneimittels, also zusammenfassen. Und all diese Parameter hängen natürlich im Wesentlichen von der gewählten Arzneiform ab, also von der Darreichungsform. Bei der peraoralen Verabreichung beispielsweise gelangt der Wirkstoff in den Magen-Darm-Trakt und wird dort in den Blutkreislauf aufgenommen. Bevor allerdings der Arzneistoff dem Körper zur Verfügung steht, finden bereits erste Metabolisierungen statt, also Stoffwechselvorgänge, hauptsächlich in der Leber. Und diese erste Leberpassage, die auch stattfindet, nennt man First-Pass-Effekt. Und es gibt unheimlich große Unterschiede bei den Arzneimitteln. Das eine unterliegt einem ganz hohen First-Pass-Effekt, sagt man, andere etwas weniger. Aber insgesamt ist diese erste Leberpassage auf jeden Fall da. Und das heißt, dadurch kann, also durch die Leberpassage kann die systemische verfügbare Wirkstoffmenge, also was man im Fachjargon Bioverfügbarkeit bezeichnet, kann reduziert und beeinflusst werden. Und somit letztendlich auch die Wirksamkeit des Arzneimittels. Und jetzt geht es darum, die Bioverfügbarkeit zu steigern und eventuell den First-Pass-Effekt umgehen. Das kann man durch eine Änderung der Darreichungsform auf jeden Fall erreichen. Also die perorale Einnahme ist in dem Fall vielleicht nicht ganz praktikabel, wenn man weiß, der Arzneistoff unterliegt einem sehr hohen First-Pass-Effekt. Da sind eher Arzneimittel, die man parenteral, also die Leberpassage sozusagen umgehend, also direkt in die Blutbahn applizieren. Entweder ist das intravenös, subkutan, also da wird eher die parenterale Anwendung oder Applikation dann hier eben empfohlen. Also durch die Änderung der Darreichungsform kann ich im Grunde Einfluss nehmen auf das Thema Sicherheit. Wenn man beispielsweise, da fällt mir gerade ein, das Nitrolingual-Spray, was man bei akuten Angina pectoris einsetzt, also beim akuten Anfall, also unter anderem, das wird auch für weitere Dinge auch eingesetzt, das wird sublingual angewendet, weil einfach durch diese Applikationsform einen sehr schnellen Wirkeintritt und eine hohe Bioverfügbarkeit erreicht, also als eine perorale Einnahme, die ewig lange dauert und dann eben auch einen hohen First-Pass-Effekt hat. Das haben meistens lipophile Arzneistoffe, kennt man bei vielen anderen, dass sie diesen First-Pass-Effekt dann eben ja unterlegen. Ja, das der zweite Teil der Frage, ja, das Thema Compliance, was so viel heißt wie Therapietreue. Es gibt, glaube ich, gar keine richtige deutsche Übersetzung, ja, genau dafür. Ist natürlich sehr, sehr komplex und da wird unheimlich viel geforscht und es gibt jede Menge Zahlen, jede Menge Statistiken dazu, aber das kann wirklich so mancher Therapiekonzept denn gar ausmachen, wenn die Compliance nicht gegeben ist. Also, dass manche Menschen dann eben ihre eigene Therapie sozusagen sabotieren, das gibt's. Also die Gründe mögen vielleicht ganz unterschiedlich sein, aber ja, und auch die Art der Compliance oder Non-Compliance, ne, kann ganz, ganz viele Formen haben und das fängt schon damit an, dass ein Rezept nicht eingelöst wird, erstreckt sich über die falsche Einnahme, entweder zu viel oder zu wenig, bis hin zum Abbruch der Therapie. Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Also es ist nicht nur, dass der persönliche Gesundheitsschaden hier eintreten wird, sondern durch die Non-Compliance, sondern volkswirtschaftlich bedeutet das auch ganz schön viel. Und die Verluste sind da übrigens auch nicht zu unterschätzen. Ja, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, kann die Galenike einen Beitrag leisten, die Compliance vielleicht positiv zu beeinflussen? Also ich bin überzeugt, als Apothekerin muss ich das ja sagen, ja, eine verbesserte Galenik kann Abhilfe schaffen. Es gibt Dinge, die lassen sich galenisch gesehen einfach umsetzen. Wenn ich dran denke, Arzneimittel, die beispielsweise für ältere Patienten und Patientinnen gedacht sind, also müssen entsprechend auch konzipiert sein. Die Tabletten müssen nicht unbedingt ganz klein sein, ne? Weil wenn ich an ältere Menschen denke mit vielleicht Arthrose in den Fingern, da kriegt man diese kleinen Tabletten auch nicht gepackt oder einfache Verschlüsse nicht aufgemacht. Manchmal kann sich kindergesicherte Verpackung auch Senioren gesichert entpuppen und dann geben die Menschen vielleicht auch auf, empfinden die Einnahme als sehr mühselig. Oder wenn ich Tabletten mit einer Kerbe konzipiere und denke, ja, hier werden die Tabletten geteilt, auch das ist vielleicht nicht ganz so optimal, also für ältere Menschen. Da muss man einfach überlegen, ob man das anders konzipieren kann. Das lässt sich, glaube ich, galenisch auch relativ einfach umsetzen. Oder der Umstieg vielleicht von schnell freisetzenden Tabletten in eine sogenannte Retardform, also bei der der Wirkstoff über mehrere Stunden oder sogar Tage freigesetzt wird und somit die Einnahmefrequenz sinkt. Das ist auch ein Grund, weshalb die Compliance nicht ganz eingehalten wird, also diese ständig einnehmen müssen. Und wenn ich nur einmal pro Tag oder einmal pro Woche dran denke, dann klappt das vielleicht auch besser. Es geht auch darum vielleicht, ich meine, die meisten Arzneistoffe sind leider bitter, dass man so einen geschmacksmaskierenden Filmüberzug, Tabletten hier verbessert. Also all das sind Punkte, es geht ja auch weiter. Also oder eine bessere Verpackung. Es gibt jede Menge, also die Trickkiste der Galenike ist sehr, sehr groß, da an der Stelle Abhilfe zu schaffen und eben auch die Compliance positiv zu beeinflussen.
Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Dinge, auf die man dann bei der Rezepturentwicklung eines Arzneimittels achten muss und welchen typischen Herausforderungen begegnen wir dann in der Praxis?
Ja, die Prozesse rund um das Thema Galenisch beziehungsweise Rezeptur oder sogar Formulierungsentwicklung, also der Begriff gibt's ja auch, das ist ja gleichbedeutend, haben sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Also das Umfeld ist relativ anspruchsvoll geworden, nicht nur, weil neue Entwicklungen und Markteinführungen erwartet werden, also der Druck sozusagen von der Marktseite her groß ist, sondern der Kostendruck ist gestiegen. Gestiegen ist auch die Anzahl der Regularien, die man hier beachten und einhalten muss. Demgegenüber stehen die Kostenträger, so die Krankenversicherungen und der Markt, die gleichbleibende oder idealerweise sogar günstigere Preise erwarten. Das ist das Spannungsfeld, in dem sich Galenica bewegen und versuchen sozusagen die Quadratur des Kreises hinzubekommen. Ich glaube, auf der ökonomischen Gesichtspunkte brauche ich nicht groß eingehen. Ne? Das ist auch nicht mein Bereich, ne? Wie man kostengünstige Ausgangsstoffe wählt und Synergien nutzen kann bei Prozessentwicklung oder Ausgangsstoffe Beschaffung und so weiter. Interessanter ist natürlich und viel spannender finde ich die rein pharmazeutische Fragestellungen, die vor jeder Formulierungsentwicklung gestellt werden müssen. Am Anfang steht natürlich erstmal, meist wird das in einem Projektteam diskutiert, wenn man mit einer neuen Idee kommt. Und dann erstellt man so eine Art Lastenheft, wenn man so will. Ne? Das nennt sich im Fachjargon Quality Target Product Profile, QTPP. Das ist sozusagen sowas wie eine Spezifikation. Dort stehen genau die Anforderungen, was die Formulierung erfüllen muss. Und der Galenica, der geht hin und übersetzt im Grunde diese Anforderungen in eine passende Rezeptur. Dabei werden möglichst ja alle aktuellen Erkenntnisse, Wissenschaft und Technik natürlich mit berücksichtigt, die gesetzlichen Vorgaben und all die Leitlinien, die anzuwenden ist. Und dann geht man hin als Galenica und schaut mal, welche Hilfsstoffe, welche Grundstoffe kann ich hierfür nehmen? Welcher Herstellprozess kann hier zum Einsatz kommen? in den meisten Fällen beruht das Ganze auf das sogenannte Prior Knowledge, also das Know-how des Entwicklerteams und der Galeniker. Eine systematische Vorgehensweise spart hier natürlich jede Menge Zeit und Geld und ist ja dem Ansatz Trial and Error auf jeden Fall vorzuziehen. Das heißt, man geht erstmal hin und schaut, meine Arzneiform, also eine Tablette besteht ja in den seltenen Fällen oder eigentlich nie rein aus dem Wirkstoff. Da sind jede Menge Hilfsstoffe, die darin enthalten sind. Und dann muss ich einfach nach der Spezifikation vorgehen. Will ich eine schnell freisetzende Tablette, wenn ich beispielsweise ein Schmerzmittel entwickle, dann will ich, dass das auch, dass die Wirkung auch schnell eintritt. Da muss ich zusehen, dass ich Hilfsstoffe einsetzen kann, die auch einen schnellen Zerfall der Tablette hervorrufen kann, so dass in 10, 15 Minuten der Wirkstoff dem Körper zur Verfügung steht und die Schmerzen dann eben schnell nachlassen. Will ich etwas, wenn dann bei einer chronischen Erkrankung ist es eher, man geht eher in die Richtung, dass man Retardformen entwickelt, so dass der Wirkstoff über einen längeren Zeitraum freigesetzt wird und ich die Frequenz der Einnahme etwas reduziere. Also das richtet sich alles so nach dem Zielprofil. Klar, die Frage, die man stellt, soll Tablette sein, das Marketing, wie gesagt, das ist ja ein Projektteam, was die Spezifikation entwickelt und die Vorgaben dort. Da geht es auch um das Thema, welche Farbe. Wir wissen ja alle, die Farbenlehre, jede Farbe, man sagt, Herzpräparate sollen blau sein. Also das ist so ein bisschen die Idee, ne? Weil das ist etwas, was beruhigend wirkt. Es gibt viele Tabletten, die einfach ganz schlicht weiß sind und so weiter. Also das sind alles Dinge, die mit berücksichtigt werden müssen, also im ersten Schritt. Und dann geht man hin im zweiten Schritt, wenn man das alles soweit geklärt hat und dann kümmert man sich um so eine Art Prototypenentwicklung. Und dann schaue ich einfach, kriege ich das hin? Also meine Zusammensetzung auch hergestellt, so wie ich will. Und dann geht's dann im zweiten Schritt zu gucken, kann ich meine Zielparameter damit erreichen? Ist die Formulierung stabil? Ist die Löslichkeit gegeben? Die Freisetzung? Also da ist der Bereich Analytik dann hier an der Stelle gefragt, der mir dann Daten zurückspielt und mir zeigt, liege ich dann im Korridor? Kann ich damit weitermachen? Oder an welchen Stellschrauben muss ich dann nochmal ran, um das weiter zu optimieren? Ja, und die Herausforderung auf dem Weg dahin, das war, glaube ich, weiter dein Anteil deiner Anfrage, ja. Gibt's ganz viele. Also ich habe es in meiner Laufbahn oft erlebt, dass sich das Projektteam auch auf das Zielprofil nicht so richtig einigen konnte, weil da Dinge auch gewünscht werden, die sehr schwer umzusetzen sind. Dass man vielleicht eine bestimmte Form von Tabletten, ne? Da gibt's, man kennt die Runden, man kennt die Oblong, aber es gibt kreative Köpfe in den Teams, die sich eine völlig andere Form wünschen, lässt sich in der Praxis ganz schwer umsetzen. Wenn man mit Maschinenhersteller spricht, ne, also Stempel können wir ganz schwer herstellen, das lässt sich nicht umsetzen. Also viele Dinge lassen sich dann in der Praxis ganz schwer umsetzen. Oder Farben, ne? Das ist eine ganz schlichte Aufgabe. Daran scheitern ganz viele Projekte, weil gerade mit Farben sind, ja, da sind die Zulassungsbehörden ganz empfindlich. Und gewisse Farben, die in Europa vielleicht gängig sind und zulassbar sind, sind in den USA eben nicht. Und wenn man gerade auch weltweit unterwegs ist, muss man darauf achten, dass man überall auch seine Produkte zugelassen bekommt. Also das sind Dinge, auf die man schon im Vorfeld irgendwie achten muss und das ganze Team im Prinzip auf einen gemeinsamen Nenner bringen muss. Oder dass man vielleicht eine gewisse Technologie, da gibt es so Plattformtechnologien, manche Unternehmen haben das entwickelt und da wird nur der Wirkstoff sozusagen ausgetauscht und dann sagt man, okay, Wirkstoff A, dann nehmen wir eher Wirkstoff B. Dann stellt man fest, oh, mit Wirkstoff A ist wunderbar funktioniert, mit B eben nicht. Und dann steht man da, und das hatte ich auch erlebt, einmal eine völlig, also eine Verfärbung der Formulierung. In der Stabilität haben wir auf einmal Unreinheiten, also Impurities entdeckt für Unreinigungen, die da nicht reingehören. Wir wussten gar nicht, wo das auf einmal herkam. Also das sind so Herausforderungen, die natürlich auch in die Zeitschiene reinhauen. Und man muss mal gucken, wie man das dann wieder gerade biegt. Oder wenn man mitten in der Entwicklung ist, ich meine, das Thema Titandioxid ist im Moment in aller Munde. Ja. Da bricht uns ein ganz wichtiger Hilfsstoff weg, der wirklich eine ganz entscheidende Rolle spielt, gerade bei der Tablettenherstellung und so weiter. Und da muss man einfach schnellstmöglich einen Ersatz finden. Ja, das sind eine der vielen Herausforderungen, mit denen man dann als Galeniker sozusagen zu kämpfen hat.
Das klingt einerseits sehr spannend, aber auch sehr kompliziert. Ja. Kannst du uns vielleicht sagen, gibt es neue Technologien oder Trends, die die galenische Entwicklung in den letzten Jahren verändert hat? Und was denkst du, wird die Zukunft in diesem Bereich bringen?
Ja, also Blockbuster, die man von früher kannte, wird es vielleicht so in der Form nicht geben. Wobei, wenn ich an den mRNA-Impfstoff denke, das kann man, glaube ich, schon als Blockbuster durchgehen. Aber das wird, glaube ich, in der Form gar nicht so oft geben. Also die Entwicklungen, die es gibt, sind eher so Optimierungen, Verbesserungen von vorhandenen Rezeptoren und Formulierungen, wobei das auch nicht zu unterschätzen ist. Also es kann auch eine enorme Verbesserung der Compliance bewirken. Also wenn ich allein dran denke, was im Bereich der Insulinherstellung gibt und wie viele Entwicklungen und Optimierungen es da gibt und die vielen Retardformen, die es gibt. Also es gibt Retardformen im Moment, da braucht man eine Applikation, glaube ich, also 24 Stunden. Es gab schon mal, aber es gibt inzwischen Retardformen, glaube ich, die bis eine Woche. Also man sich vorstellen, da muss man sich auch nicht so oft pieksen. Also die Frequenz sinkt und steigt auf jeden Fall die Compliance. Also da sind so Entwicklungen. Nanotechnologie ist auch ein Thema und das eröffnet in der Pharmazie ganz also neue Perspektiven. Also in Pharmazie spricht man dann eben von Nanopartikeln, die besondere Eigenschaften aufweisen. Also es geht von der besseren Löslichkeit von schwer löslichen Wirkstoffen, weil das hat man sehr oft jetzt mit und sehr viel mit unlöslichen Wirkstoffen zu tun. Verbesserung der Lagerstabilität, Nanopartikeln führen dazu, dass man auch gezielt den Arzneistoff an seinen Werkort auch bringen kann. Ja, weitere Technologien, 3D-Druck ist auch ein Thema. Und im Prinzip all die Technologien, die den Fokus auf eine nachhaltige und personalisierte Behandlungsmöglichkeit legen, denke ich nur an die Krebstherapie. Also es wird immer mehr und mehr individualisierte Therapieformen geben, die natürlich auch Hand in Hand mit der Formulierung und mit der Galenik einhergehen. KI wird mit Sicherheit das Thema auch komplett umkrempeln und wird neue Entwicklungen triggern oder beschleunigen. Ja, ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft, da arbeitet man auch schon lange dran, das verfolge ich auch aus persönlichen Gründen sehr, sehr intensiv, und eine orale Form des Insulin, da wird darin geforscht, und wenn es dann zukünftig eine Insulintablette gibt, also das, ich glaube, da gibt es ein paar Studien, die im Moment laufen, eine Phase-3-Studie, das wäre wirklich der nächste Durchbruch und Meilenstein in der Diabetestherapie. Ja, als Nasenspray oder als Tablette wäre natürlich ideal. Und woran viele Entwicklungen natürlich scheitern, das ist das Thema Preis. Dass wir vielleicht auch dahin kommen, dass auch solche neue Entwicklungen etwas kostengünstiger im Prinzip anbieten können. Und von der regulatorischen Seite braucht das natürlich auch entsprechende Guidelines und Leitlinien. Ja, so ganz in Kürze vielleicht das, was auf uns zukommt.
Vielen, vielen Dank, Fatima, für die spannenden Einblicke in die Welt der Produktentwicklung der Arzneimittel. Da gibt es wirklich, glaube ich, einiges, was wir noch erwarten können. Und vielen Dank auch für die historischen Ausführungen. War sehr spannend.
Ja, sehr gern. Liebe Christine, habe ich gerne gemacht. Und vielleicht gibt es ein Update, kann ich vielleicht über das eine oder andere berichten, was sich vielleicht bewahrheitet hat.
Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die vierte Folge unserer 9. Staffel, der erste Schritt. Abonniert unseren Podcast und schaut auf unserer Website vorbei, um mehr zu erfahren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei IGEFA im Gespräch.